China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland. Heute strahlen wir aus Shanghai aus und willkommen zu Talkshow Xiaolong Hu. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr Moderator heute. Und heute haben wir ein spannendes Thema und das ist die letzte Ausgabe vom China-Webinar in 2024. Wir versuchen in unserem Webinar immer aktuell, authentisch und effektiv, aber auch ganz wichtig, gut gelaunt über China zu berichten, über China zu diskutieren. Und heute haben wir das Thema, ist ja Weihnachten. Die letzte Ausgabe genau fällt in Weihnachtszeit und Zeit zur Besinnung, Ihr China-Geschäft neu denken. Wir haben heute folgende Gäste und Experten für Sie eingeladen, die ich jetzt auch vorstelle. Zuerst möchte ich, Ladies First, Beatrix Keim vorstellen. Und Beatrix ist das Gesicht, würde ich sagen, in der deutschen Medien für das Thema chinesische Automobilindustrie. Und sie ist sehr häufig bei Medien wie NTV, Handelsblatt eingeladen und heute bei uns. Ich freue mich sehr. Und sie ist zur Erstaunung vieler sehr optimistisch, was die deutsche Industrie angeht. Und ihr ist die Meinung, solange China noch eine Investitionskatalogliste hat und braucht, um ausländische Investitionen anzulocken, dann braucht Deutschland erstmal keine Sorge zu machen. China braucht noch ausländische Know-how und insbesondere auch aus Deutschland. Das schöpft sehr viel Zuversicht. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Beatrix.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Danke. Mein zweiter Gast, Daniel Berger, ist Managing Partner von EAC International Consulting. EAC als Firmenname passt fast in jeder Zeit. Früher damals, vor über 20 Jahren, heißt es Euro-Asien Consulting und heute steht es für Europa, Amerika und China. Und das beweist wirklich Weitsicht und das beweist auch die Strategiekompetenz. Und EAC ist verlässlicher Partner für die deutsche mittelständische Firmen zum Thema China-Strategie. Und heute, Daniel, danke, dass du just in time auch gekommen bist. Und ich habe vorhin gesagt, schade, dass ich vorher nicht dich eingeladen habe und du bist rechtzeitig da. Ich freue mich.
Gerne.
Mein nächster Gast, ich freue mich sehr, dass ich Yang hier begrüßen zu dürfen. Yang, du bist zum ersten Mal bei China Webinar als Experte dabei und wir beide kennen uns seit 2012 im Jahr des Drachens und jetzt ist schon wieder Jahr des Drachen. Und soweit ich weiß, wir sind beide auch im Jahr des Drachen geboren. Mehr sage ich nichts. Und nach über 20 Jahren kann Jan, glaube ich, den chinesischen Drachen, den chinesischen Markt immer besser kennen. Und das Zauberwort heißt 5-Jahres-Plan. Ich bin sehr gespannt, Jan, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung. Hallo.
Mein nächster Gast ist ein bekannter Gast, ist quasi Stammgast von China Webinar. Der glaubt nämlich gar nicht an Zauber. Und sondern kämpft für die Rechte, ihre Rechte,
die ihre deutsche KMU. Rechte, die deutsche KMU.
Ich bitte die Gäste, zu muten.
Ich höre gerade
die Rückkopplung. Ja, wunderbar.
Es klappt.
Xiaolong, du musst dein Mikrofon nochmal anschalten, bitte.
Okay. Super. Der Stammgast von China Webinar und sympathischer Anwalt Rainer Burkhardt und geht mit der Zeit und ist eine Art KOL auf allen Kanälen zum Thema Regularien Chinas. Und das trifft wirklich auf die Nerven der deutschen KMU, die sehr risikoavers sind. Insofern freue ich mich sehr, Rainer, dass du heute da bist. Quasi spielt die Rolle unserer Libero. Mein letzter Gast.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, Rainer. Mein letzter Gast ist Stefan Geiger. Dazu gibt es auch ein Bild. Und Stefan ist Geschäftsführer von China Forum Bayern. Und seit über 20 Jahren bildet er quasi die Brücke Chinas in Deutschland. Und er hat, was uns verbindet mit mir, ist, wir haben beide die Karriere in Hannover begonnen. Und wo die Firmierung von China Webinar auch sitzt, China Team GmbH. Und an seiner Veranstaltung kann man eigentlich die Temperatur der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehung spüren und fühlen und aber auch die große Wetterlage von beiden Ländern auch ablesen. Insofern freue ich mich sehr, Stefan, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung. Hallo.
Ja, meine erste Frage geht schon an Stefan. Du warst über 5 Jahre nicht in China gewesen. Jetzt kurz vor meiner China-Reise hast du geschafft, China wieder zu besuchen. Ich würde mich interessieren, wie ist dein persönlicher Eindruck von China vor 5 Jahren und jetzt?
Ja, vielen Dank, Xiaolong. Also, wie gesagt, ich war das letzte Mal Ende 2019 in China gewesen. Habe dort an den Acceleration Days der AHK in Shenzhen teilgenommen und war jetzt 5 Jahre nicht dort. Und viele haben mir erzählt, dass sich in diesen 5 Jahren wirklich alles geändert hat in China. Ich war diesmal in Peking und Shanghai und ich muss sagen, für mich, mein Eindruck war, es hat sich nicht alles geändert. Es war also immer noch China. Das war schon mal sehr beruhigend zu sehen. Was man offensichtlich sehen konnte, was ich offensichtlich wahrgenommen habe, ist natürlich, dass es deutlich weniger Ausländer auf den Straßen gibt, also deutlich weniger westliche Gesichter auf den Straßen zu sehen sind, dass es deutlich mehr chinesische Automobilmarken auf den Straßen gibt, die ich überhaupt nicht kannte, also wo ich auch das Logo nicht identifizieren konnte, weniger deutsche Marken, auch das war deutlich zu sehen. Was mir aber schon aufgefallen ist, natürlich ist trotzdem auch, dass die wirtschaftliche Lage in China doch auch sehr angespannt ist. Ja, also die deutschen Firmen, mit denen ich mich unterhalten habe, die deutschen Mitglieder, die wir in China haben, die ich dort besucht habe, was auch der Anlass meiner Reise war, haben alle schon sehr stark unter dem Wettbewerbsdruck, unter dem Preisdruck gelitten und sich dort beklagt. Da gehe ich dann auch ein bisschen mit dem, was der Rainer an Eingangsstatement geschrieben hat, die deutschen Firmen müssen mehr lokalisieren auf dem chinesischen Markt. Das war auch das Feedback, was ich von unseren Mitgliedern bekommen habe, auch von mittelständischen Unternehmen, dass sie gesagt haben, wir stehen gerade an einem Scheideweg in China. Die Konkurrenz wird immer stärker, der Kostendruck wird höher. Entweder wir gehen jetzt raus aus China oder wir gehen all in. Ja, das heißt also, wir müssen mehr automatisieren. Wir müssen mehr in Sales gehen, mehr in Marketing gehen und wir brauchen dafür aber definitiv das Support aus dem Mutterhaus. Ja, also auch gerade die Mittelständler ideell, aber auch finanziell, um dort weiter gegen die chinesische Konkurrenz bestehen zu können. Das war so das, was ich von unseren Mitgliedern dort vor Ort mitbekommen habe.
Ja, Stichwort Autos. Du hast gesagt, viele neue Marke. Das ist auch wirklich so. Selbst ich bin häufig in China, lerne immer noch bei jedem Didi-Fahrt, welche Funktion kann ich bedienen, damit ich die Tür aufmache, wenn ich aussteige. Und daher an die Expertin von Automobilindustrie, Beatrix, meine Frage ist, man liest es ja, es ist schlimm oder ernst für die deutsche Automobilindustrie. Aber wie schlimm ist das jetzt? Wir haben jetzt auch gelesen, Volkswagen schließt ein Werk in Xinjiang. Aber auf anderer Seite, Volkswagen hat auch angekündigt, mit SAIC Kooperation für weitere 10 Jahre zu schließen. Man spürt richtig die Spagat. Aber wie ist wirklich die Situation? Jetzt bist du gemutet, Beatrix.
Und es ist nun mal wirklich so, dass tatsächlich die deutschen Hersteller oder insgesamt die Ausländer, aber natürlich sind hier die Deutschen fast schon traditionell führend bei den ausländischen Herstellern, dass sie nicht ganz am Erfolg der New Energy Vehicles insgesamt partizipieren. Zu spät gekommen, nicht wirklich auf den chinesischen Geschmack zugeschnitten, gerade was die Digitalisierung der Komfortfunktion, die Türöffnung angeht. Das ist natürlich unbestritten. Ich glaube aber, dass insbesondere hier gerade Volkswagen-Konzern oder auch BMW doch ganz gut versuchen aufzuholen. Es ist natürlich auch so, dass immer noch auch Verbrennerfahrzeuge in China gebraucht und verkauft werden und hier das Kundenvertrauen auch weiterhin gerade bei diesen Marken liegt, ob jetzt im hochpreisigen Bereich oder im Mittelklassebereich, das wird weitergemacht. Zu den Werksschließungen, ich glaube, alle sind froh, dass das Werk in Xinjiang geschlossen wurde, verkauft wurde, in die SAIC zurück sozusagen oder an Shanghai Stadt zurück, das auf jeden Fall. Es war ein sehr kleines Werk. Das war damals nach meinen Informationen auch eher ein Muss, um überhaupt noch weiter zum Beispiel auch in Südchina weiter sich ausweiten zu können. Also insofern glaube ich, inklusive des Konzerns ist da jeder froh, dass quasi dieses Werk zu ist. Wie du auch schon gesagt hast, es gibt die weiteren Ausweitungen für das Joint Venture von SAIC Volkswagen. Gerade auch die Kooperation mit Audi für das neue Audi-Konzept ist hier sehr stark von einem Gemeinschaftssinn vorangetrieben, wie mir auch quasi intern gesagt worden ist. Auch die FAW steht sehr, sehr klar zur Kooperation zum Joint Venture mit der FAW Volkswagen. Natürlich, beide Staatskonzerne stehen jetzt auch nicht gerade so besonders gut da im Vergleich mit BYD oder mit Geely. Also es ist auch hier quasi aufeinander angewiesen sein. Und ich glaube, das wird auch etwas so weitergehen. Insgesamt, denke ich mal, hat gerade die etablierte Autoindustrie, gerade auch die ausländische, da möchte ich jetzt auch mal GM wirklich mit reinnehmen oder auch die Japaner, haben hier, glaube ich, schon den längeren Atem, können hier eher mit Krisen umgehen. Und ich glaube, es wird sich über die Zeit herausstellen, welche von den ganzen NEV-Startups, gerade so die bekannten neuen Marken, wie weit sie eigentlich überleben können, wie weit sie vielleicht in die größeren, bekannteren dann rein konsolidiert werden. Also da ist noch nicht wirklich das letzte Wort gesprochen. Und ich glaube, das ist auch natürlich jedem der ausländischen Wettbewerber hier bewusst. Und wir werden wahrscheinlich über das nächste Jahr sehen, wer sich hier wirklich aufstellen und behaupten kann.
Ja, bekannterweise dürfen die Manager gar nicht in Weihnachten gehen, wenn sie das Budget nicht abgeben. Daher Frage an Jan. Wie ist es jetzt in dieser Zeit, wie Stefan auch schon berichtet hat, Beatrix auch über Automobil berichtet, ihr liefert auch ein bisschen in die Automobilindustrie rein. Wie schwer fällt es dir überhaupt, ein Budget für 2025 abzugeben? Und was sind so die schwierigen Marktfaktoren, die das Leben so schwierig macht, wo du in den Weihnachtsurlaub gehen kannst?
Ja, wie ihr seht, sitze ich immer noch im Büro, ja. Ich bin also noch nicht in den Weihnachtsurlaub entlassen. Also das ist dieses Jahr doch eine Herausforderung. Also ich hab bereits die dritte Version des Budgets abgegeben. Was sind denn die Probleme, die wir haben? Also Headquarter sagt, okay, wir haben mal reingeschaut in die Zahlen. Es sind zwischen 3 und 5% Wachstum dieses Jahr und auch nächstes Jahr zu erwarten. Dann bitte Performance. Und ich habe dann möglicherweise von einigen Firmen gehört, ja, China, da erholt sich wieder der 5-Jahres-Plan, der immer noch gültig ist derzeit, der ist sehr ambitioniert. Es geht um Hochtechnologie, es geht um weitere Entwicklungen. Aber was man sich jetzt wirklich fragen muss, was wir uns fragen, welcher Teil von diesen 5%, lassen wir es mal 5% Wachstum sein, kommt denn bei uns an? Ja, haben wir, partizipieren wir überhaupt an diesem Wachstum oder ist das möglicherweise ganz weit weg von dem, was wir hier am Markt bedienen? Und das ist genau eine der Fragen. Also die Topline, der Umsatz, den wir anstreben als Firma in China, als eine Gesellschaft in China, ich spreche jetzt nicht von Bernstein, ich spreche jetzt allgemein, da fragt man sich natürlich erstmal, okay, partizipieren wir an diesem Wachstum wirklich oder sind das sehr gezielte Branchenschlüsseltechnologien, die man haben muss, um in bestimmten Branchen erfolgreich zu sein? Und eher das Zweite ist der Fall. Dann geht es natürlich weiter. Wie sehr muss ich jetzt auch mal auf die Sparbremse drücken, damit ich effizient arbeiten kann? Denn wir haben lokalen Wettbewerb. Und die Entwicklung des lokalen Wettbewerbs ist natürlich eines der Hauptziele auch in China, diese weiter voranzutreiben, die Entwicklung, die also technologisch weiter zu pushen, dass sie noch konkurrenzfähiger werden, sogar eventuell zum Teil schon internationalisieren sich. Das heißt, hier haben wir noch ein Problem mit der Bottomline. Was bleibt dann am Ende übrig, wenn ich in bestimmten Bereichen, in bestimmten Branchen in den Preiskampf gehen muss? Und wie viel kann ich denn mit Effizienzsteigerung, in Klammern Investitionen, rausholen? Und was bekomme ich denn an Investitionsspielraum dann auch vom Headquarter? Und dann, das, so dreht sich das Karussell. Und deshalb muss ich sagen, ich spreche also sehr gern mit lokalen Bossen, hier Chinesen, und sage, wie sieht es denn aus 2025? Dann heißt es, anschnallen, es wird nicht besser. Und dann sage ich mir natürlich, okay, dann gehen wir mal relativ konservativ ran an die Geschichte und versprechen uns selbst nicht zu viel, weil wir uns dann möglicherweise verreiten oder reinreiten in Kostenspiralen, die wir nicht wollen. Ja? Und wir haben gesehen, vielleicht noch mal ein letzter Gedanke dazu, wir haben gesehen in den letzten Jahren, 2, 3 Jahren, AHK, Business Barometer, am Jahresanfang, über 40% der Firmen sind optimistisch, dass sie nächstes Jahr ein Wachstum erreichen werden. Am Jahresende haben es dann 12% geschafft. Aber fürs nächste Jahr sind es wieder über 40%, die wieder optimistisch sind für das kommende Jahr. Das habe ich jetzt drei Runden durch. Und ich glaube, es ist jetzt so weit, dass wir mal ein bisschen realistischer rangehen und uns von der Idee verabschieden, dass das Wachstum, was man eventuell noch teilweise findet in China, ja, es ist ja immer noch ein relativ großes Wachstum, dass das mit unserem Engagement am Markt jetzt direkt zu tun hat, linear, und dass man sagen kann, hier, wir wachsen hier weiter rein in bestimmte Bereiche. Soweit erstmal von meiner Seite.
Ja, vielen Dank. Ich denke, die Diskussion zwischen dir und der Zentrale, manchmal ist die Strategie auch innerhalb von China zu machen. Diese Strategie-Diskussionen sind manchmal eine Scheindiskussion, wenn man nicht über ein Ausgangslage einigt oder das Szenario einigt, was das Business angeht. Und vielleicht kann Daniel uns dabei ein bisschen helfen zu sortieren, von deiner Sicht her, wo befindet sich gerade China, wie ist der Markt zu erwarten für unsere kleinen und mittelständischen Firmen aus Deutschland oder deutschsprachigen Raum?
Ja, danke. Ob ich da jetzt helfen kann, schauen wir mal, ob ich helfen kann beim Sortieren. Jan, vielleicht nochmal ganz kurz auf deinen Kommentar, Wirtschaftsausblick. Ich glaube, ein Stück weit ist natürlich auch Berufsoptimismus dabei, die wir alle hier in China auch die Geschäfte leiten, da bin ich bei dir, aber ich glaube, jetzt ist mittlerweile auch in Deutschland angekommen, dass wir da auch in die Zukunft etwas optimistischer oder realistischer planen müssen. Nochmal ganz kurz, Xiaolong, du hast ja die Sprecher hier vorgestellt, auch mit den Statements, ich glaube, da haben wir ja schon eigentlich vieles, vieles, vieles gesagt. Jetzt so 2 Wochen vor Jahresabschluss kann man auch nochmal natürlich auf das Jahr 2024 zurückblicken. Ich glaube, ich spreche allen aus der Seele, dass 2024 sicherlich kein einfaches Jahr war. Ich glaube, viele Unternehmen haben Probleme auch mit der Topline, mit dem Wachstum gehabt, mit der Kostensituation, mit dem chinesischen Wettbewerb. Ich glaube, das ist auch eine Reflexion der globalen Wirtschaftslage. Die ist ja auch nicht sonderlich gut gewesen. Das drückt natürlich auf das China-Geschäft. Auch die Vorgaben von den Headquartern auf das China-Geschäft. Dazu hat man dann natürlich, einen großen Anteil der geopolitischen Unsicherheit. Ich glaube, das haben wir jetzt im November zumindest mal wieder ein bisschen Klarheit bekommen, wohin die Reise gehen kann, inwieweit das dann auch in aller Schärfe so zu tragen kommt, sei mal dahingestellt. Rückblickend, ich will jetzt nicht die volkswirtschaftliche Peitsche schwingen, aber wenn ich jetzt 2024 mal reflektiere, glaube, mit 4,8%, 4,9% ist das eigentlich immer noch ein solides Wachstum im internationalen Vergleich, aber für viele Unternehmen hier in China eben doch eben eher enttäuschend. Das nächste Jahr wird sicherlich nicht einfacher. Ich sehe ja jetzt keine Kehrtwende 2025. Ich glaube, das wird noch so um die 4,5%, also weit unter 5% liegen. Dennoch, und auch hier ein bisschen der Konsens von meinen Kunden, Unternehmen, die ich begleite, verhalten optimistisch, wenn man das mal so ein bisschen als Phrase schwingen kann. Warum? Und wie gesagt, vielleicht nochmal zwei, drei Kennzahlen, die es eigentlich immer sehr schön beschreiben, wo China derzeit steht. Wirtschaftswachstum habe ich gesagt, 24, 25. Jetzt China ist nach wie vor auch, wie ich es ja auch im Eingangsstatement erwähnt habe, nach wie vor einer der wichtigsten Märkte. 17% Anteil am globalen Wachstum, das ist mal eine Hausnummer. Ja. Viele meiner Unternehmen, auch die KMUs, machen so, ich sag mal so, über den Daumen gepeilt, 25% ihres globalen Geschäftes in China, sind stark investiert hier. Also das ist natürlich auch für die Zukunft wichtig, dieses Geschäft beizubehalten. Also China ein wesentlicher Beitragsbringer zum globalen Geschäft. Und ich habe es mal ein bisschen durchgerechnet. Wenn China jetzt in den nächsten 10 Jahren nur mit 2% wächst, ja, also wirklich so ein Worst-Case-Szenario, ist der inkrementale Zuwachs immer noch größer als das derzeitige Bruttosozialprodukt von Indien. Also das vielleicht mal so ein bisschen als Hinweis. Mit Blick auf das nächste Jahr, ich glaube, die Herausforderung wird sein, eine solide Balance zwischen, ich sag mal, Wachstumsthemen und Resilienz, also Widerstandsfähigkeit des Geschäftes zu erreichen. Und Resilienz heißt für mich vor allen Dingen auch Anpassung der Geschäftsmodelle, Lokalisierung, Kostenoptimierungen, aber nicht vergessen die Marktopportunities, die es nach wie vor in China gibt. 5-Jahres-Plan, was der Jan sagte, Automobilindustrie, da gibt es interessante Themen. Also wir dürfen jetzt trotz allen Herausforderungen und Headwinds in 2025 nicht den Blick für innovative, interessante Industrien vergessen. Ja? Und natürlich heißt das für die Unternehmen unterschiedliche strategische Ausrichtungen. Stefan hat es gesagt, entweder Doubling Down oder Rückzug. Ich glaube, in der Realität gibt es da noch die ein, zwei Graustufen dazwischen. Neben dem Doubling Down, wie so gesagt, also volles Commitment China. Da habe ich viele Kunden, die nach wie vor an China glauben. Viele Unternehmen, Jan deutet es an, müssen Kosten optimieren. Es ist einfach so, um einfach auch hier für die Zukunft vorbereitet zu sein. Dann gibt es vielleicht noch die etwas härteren Fälle, da reden wir vom Restructuring oder Turnaround. Und wenn alles nicht mehr hilft, dann ist es vielleicht das Thema des Exit oder des China Exit. Da habe ich aber nicht allzu viele Kunden derzeit. Die Hoffnung ist nach wie vor da. Ja.
Das klingt alles sehr.
Jetzt hole ich mal Luft.
Bitte, bitte.
Jetzt hole ich mal Luft. Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Sortieren gereicht hat, aber vielleicht so ein bisschen erst zunächst mal von meiner Seite das Thema, wo steht China und vielleicht einen groben Ausblick, wie ich China 2025
sehe. Ja, ich denke, das ist eine gute Zusammenfassung, wenn auch nach meinem Geschmack vielleicht auch realistisch und für viele vielleicht bisschen ernst die Situation beschrieben wird. Die Frage ist, ob Rainer noch die Party retten kann. Hast du da noch was in deinem Paket, was du auspacken kannst unter dem Weihnachtsbaum? Was bringt uns dann chinesische Regierung an neue Regularien, die vielleicht ein bisschen wirtschaftsfördernd ist in dessen Jahr, die vielleicht auch unsere Teilnehmer, deutsche Industrie, deutsche KMU auch ein bisschen Hoffnung schöpfen kann?
Ich glaube, Rainer hat den Heiligen Gral gefunden.
Muss ich dich enttäuschen? Ich bin privat Berufsoptimist, habe mich aber inzwischen auch zum Realist, was die wirtschaftlichen Aussichten für China nächstes Jahr betrifft, gewandelt. Das ist nicht, dass ich nicht an China glaube, aber du hast vorhin gefragt, wie schlimm ist es? Und ich rede ja mit vielen verschiedenen Industrien, mit vielen verschiedenen Mandanten in den Industrien. Und die Antwort, es ist schlimm. Ja, die Stichwörter sind schon gefallen. Zunehmender Wettbewerb, Kostendruck. Der eine Mandant sprach von einem Haifischbecken. Die entsprechenden chinesischen Wettbewerber verkaufen teilweise unter Produktions- und der Herstellungskosten, weil sie es müssen. Und das führt natürlich zu einem extremen Wettbewerb, zu einem Verdrängungswettbewerb, der letzten Endes dazu führt, dass die mit den dicksten Kassen, die mit den dicksten Reserven überleben, aber von Gewinnen ist oft keine Rede mehr. Also, und dieses, es ist schlimm, hat vielleicht natürlich auch für uns jetzt damit zu tun, dass wir die letzten 15, 20, 25 Jahre in einem Art Honeymoon waren und jetzt zurück zur Realität sind, aber eben nicht in die normale Realität, sondern gleich weiter gereicht werden in eine ausgewachsene Wirtschaftskrise. Ich habe für 2025 kein gutes Gefühl. Du hast, Daniel, schon gesagt, offiziell wird zwar an den 5% festgehalten. Die Experten streiten sich, ob sie 4,7 oder 4,5 sind. Aber genau das, was der Jan schon angesprochen hat, die Frage ist, was kommt bei unseren Unternehmen, was kommt bei unseren deutschen Unternehmen tatsächlich an? Gerade im Automotive oder Maschinenbau, ihr kennt im Zweifelsfall alle die entsprechende Studie vom VDMA, die verheißt nichts Gutes, was die Wettbewerbsfähigkeit und die Bepreisung von Maschinen, von chinesischen Maschinen oder Maschinen chinesischer Hersteller betrifft. Also ich bin da, Daniel, ich weiß nicht, ob ich da verhalten optimistisch bin. Ich glaube, ich bin eher nicht verhalten optimistisch für 2025.
Verhalten pessimistisch,
genau. Pessimistisch für 2025.
Zweiter Teil der Frage,
was bringt uns oder gibt es da irgendwelche Geschenke unter dem Weihnachtsbaum? Die gibt es nicht. Ganz einfach, weil für die, ich sag's mal, etablierten Industrien ist der Markt schon so weit offen, was jetzt Gebiete betrifft, wo Unternehmen, ausländisch investierte Unternehmen investieren dürfen. Da wird sich nichts viel ändern. Die, die gesperrt sind oder wo ausländische Investitionen nicht rein investieren dürfen, die werden auch weiterhin gesperrt bleiben. Ja, es gab jetzt mal eine kleine Öffnung für ausländische Hospitäler, aber wie viele Unternehmen betrifft das? Also da wird es keine großen Änderungen geben. Wo es eine große Änderung geben wird, gerade letzte Woche am 5. Dezember kam eine relativ unscheinbare Notiz raus, die Notification for Standard for Domestic Products in the Field of Government Procurement. Die hat es in sich, denn die wird wahrscheinlich in 2025 die sogenannten Made in China Kriterien definieren. Und das wird für viele Unternehmen, die entweder direkt an das Government verkaufen, an die Regierung verkaufen, die an Unternehmen verkaufen, die wiederum in Regierungsprojekten involviert sind, für die wird das sehr interessant werden. Also ich sage jetzt mal eine Industrie aus Deutschland, Medical Devices, alles was Medizin zu tun hat, wird ja in China an die entsprechenden staatlichen Krankenhäuser verkauft. Da ist man automatisch in den entsprechenden staatlichen Tenderverfahren drin. Und das war in der Vergangenheit immer eine Grauzone gewesen. In der Vergangenheit war es ja so, die Kernwertschöpfung, die hat in Deutschland stattgefunden. Dann wurden hier im besten Fall noch ein paar Komponenten dazu produziert und assembliert. Und dann wurden die Produkte entweder ganz importiert oder assembliert hier in China verkauft. Das kann sein, dass sich das in 2025, 2026 ändern wird, weil dann aufgrund der neuen Made in China-Kriterien eben eine Assemblierung mit einer gewissen Fertigungstiefe hier vor Ort in China notwendig sein wird.
Also keine großen Geschenke, meinst du?
Genau. Ansonsten gehst du gleich mit 20% Preisnachteil in die entsprechenden Tender rein, beziehungsweise wirst natürlich von deinen Käufern entsprechend gedrückt. Also auch hier keine guten neuen Nachrichten.
So, bei diesem Informationsstand würde ich sagen, ist eine kurze Pause verdient.
Werbung.
Hallo, mein Name ist Rainer Burkhardt. Ich bin deutscher Rechtsanwalt, lebe und arbeite seit 27 Jahren in China. Mit meinem chinesischen Partner haben wir vor 11 Jahren die chinesische Rechtsanwaltskanzlei Burkhardt und Partner gegründet. Wir beraten den deutschsprachigen Mittelstand in allen unternehmensbezogenen Belangen in China. Legitimiert, praxisnah und kompetent. Sprechen Sie uns an.
Ja, heute bist du ja da und ich denke, die Situation ist ernst. Auf andere Seite sage ich, wir sind alle Manager. Wenn die Situation einfach wäre, dann schafft ja jeder. Ist ja langweilig. Und deswegen die Frage auch gerne auch an Beatrix. Wir haben vorhin über die Automobilhersteller gesprochen und viele mittelständische Unternehmen sind ja Zulieferer zweiter Grad oder dritten Grades. Und was haben Sie denn für strategische Optionen? Sind Sie mehr und minder von den deutschen OEMs abhängig und quasi sind Frösche in warmem Wasser, so wie man sprichwörtlich in China sagt, oder haben Sie andere Perspektive?
Nein, ich denke, dass Sie nicht nur eine andere Perspektive haben für die Zukunft, sondern die schon längst auch erkannt haben. Also gerade auf unseren Kongressen bin ich immer wieder erstaunt, Zulieferer kennenzulernen, von denen noch nie jemand was gehört hat. Und das ist nicht nur zweiten, dritten, sondern noch weiter wirklich für kleinere Zulieferteile, die schon längst in China aktiv sind, weil sie eben auf einem Niveau und einem Innovationsgrad liefern, den man so gar nicht erkannt hat. Natürlich kennt man die auch bei den etablierten Herstellern, aber die eben auch meiner Meinung nach sehr viel von dieser technologischen Progressivität, die man in China sieht, auch eben beigesteuert haben oder sie überhaupt erst ermöglicht haben. Und wie gesagt, das sind nicht nur die bekannten Players, sondern eben gerade diese Hidden Champions, wobei wir schon darüber diskutiert haben, was ist eigentlich ein Hidden Champion, wenn er wirklich offensichtlich auch im Ausland hier aktiv ist und vor allen Dingen den Großteil eigentlich seines Umsatzes vielleicht auch in China oder eben nicht gerade im europäischen Bereich dann generiert. Also da gibt es eine ganze Masse und ich kann immer wieder nur auf diesen Investitionskatalog verweisen, der, seitdem ich ihn das erste Mal in deinen Händen hatte, eigentlich nur gewachsen ist. Und das ist über die letzten Jahre von 12 Jahre hin, so sehr ich auch selbst sage, dass das Leben hier schwieriger geworden ist. Gerade eben auch in den letzten 11 Jahren, wenn man zurückrechnet, weiß man, auf welches Jahr ich mich beziehe und was dann in diesem Jahr passiert ist. Aber es zeigt eben auch, dass es hier, wie du auch schon eingangs mich dann zitiert hast, dass es eben viele Möglichkeiten gibt und das natürlich über die Automobilindustrie hinaus. Und insbesondere auch, wenn man dann wieder auch mal auf die, sagen wir mal, deutsche oder europäische Industrie zurückblickt, es gibt eben auch viele Bereiche, die eben jetzt neu in die Industrie hineinkommen, dass es eben nicht nur die angestammten, sagen wir mal, maschinentechnologischen Bereiche sind, die typischen Bereiche für den Verbrennermotor, sondern eben für das gesamte neue Fahrzeug, gerade im Softwarebereich oder auch im Materialbereich, wo sich viel, viel Neues heraustut, weil man eben für diese neue Art der Antriebstechnologie, ob das jetzt E ist oder Wasserstoff oder irgendwas anderes, ganz neue Technologien auch braucht. Also ich glaube, hier sind gerade die Zulieferer, die man so gar nicht kennt, weitaus offener und aktiver schon bereits in China. Und ich glaube, hier wird sich ein ganz anderes Feld noch auftun. Nichtsdestotrotz, es wird gerade auch mit den angesprochenen Regularien nicht einfacher werden. China drängt mit massivem Druck eben in den globalen Markt. Das hat mit der, ja, es heißt nicht nur Made in China vom Government aus, es ist ja eine regelrechte Policy, die danach benannt worden ist, Made in China 2025. Man hat hier die Ziele vordefiniert, was zu erreichen ist bis nächstes Jahr. Und das ist auch meistens so geschehen, dass China aus sich selbst heraus eben wachsen möchte, nicht mehr angewiesen sein möchte auf ausländische Investitionen oder eben Know-how. Scheint aber nicht ganz so hinzuhauen, dass man es doch noch irgendwo braucht. Und das finde ich immer wieder sehr erstaunlich. Bei allem, was man eben über China liest, hört, aussagt, dass das so viel technologischer, progressiver sei und voranschreitend, dass es doch noch so viel ausländisches Know-how benötigt. Wie gesagt, der Investitionskatalog wird vom MOFCOM, dem Handelsministerium, direkt herausgegeben. Es hat eine ganze Abteilung, die sich damit beschäftigt, zu der übrigens auch die wohlbekannte CIBA gehört, beziehungsweise das ist die Behörde, die den eben herausbringt. Und das gibt mir immer so ein bisschen eben verhaltenen Optimismus, dass es hier noch Möglichkeiten gibt. Und wie gesagt, weit über den Automobilbereich hinaus, da gibt es noch viele andere Bereiche, die hier eben offen sind. Das sollte man sich dann doch schon mal anschauen.
So ein Hidden Champion haben wir
unter uns. Wenn denn nicht nur lokal oder neu gedacht wird, sondern auch neu gemacht wird. Ne? Also ja. Ich kann viel über China lesen, ich kann mich informieren und alles. Ich kann auch auf eine Zahl von 4,8% Wirtschaftswachstum blicken. Das hat mit dem Geschäft möglicherweise gar nichts zu tun. Mit meinem Geschäft hat das möglicherweise gar nichts zu tun. Gefühlt hat sich das Umfeld so weit geändert, dass ich sag mal so, wenn ich 8 bis 9 bis 11% Wachstum habe, dann wächst das überall, dann sprießen die Pilze aus dem Boden, so nach dem Motto. Dann zieht es auch alle Industrien und alle mit, dann muss ich nur irgendwo Geld reinpacken, um auch Gewinn zu machen. Dann muss ich also das Wachstum managen. Das ist ganz was anderes jetzt. Krise ist das richtige Wort. Also wir müssen schon in Krisen denken. Warum? Also es gibt sehr strukturelle Probleme, die China da hat. Da müssen wir vielleicht heute nicht drauf eingehen, aber ich sage mal so Arbeitslosigkeit und so, wo wird sich das wohl hinentwickeln? Da kann man auch mal ein paar Szenarien sich ausmalen und mal wirklich auf ein paar Zahlen schauen, die vielleicht nicht in den Staatsmedien so drinstehen, weil das nicht, ich sag mal, die guten, die hilfreichen Zahlen sind, sage ich mal. Ne? Aber ja. Darauf basiert ja eigentlich das Modell, das Geschäftsmodell. Und wenn ich also in China jetzt lese, also wenn China Binnenwirtschaft stärken will und den Konsum stärken will, wenn das Konsumverhalten sich ändert, dass immer mehr auch chinesische Marken auch anerkannt werden, da muss ich natürlich auch lokal agieren. Das heißt, das lokal agieren, das muss man auch mal erstmal entscheiden irgendwo in einem Konzern, in einem internationalen Unternehmen, wie auch viele Hidden Champions ja sind. Beatrix hat das ja gesagt. Wie hidden sind die denn eigentlich, die Champions? Wie versteckt sind die eigentlich und wie viel sind die eigentlich Champion? Und da ist meiner Meinung nach ein Umdenken auch wirklich nötig, ein neues Denken. Und zwar, dass ich sage, ich bin tatsächlich ein Player in dem Markt. Und jetzt repräsentiere ich das auch mal und höre auf, also mit alten Denkmustern ein Produkt, was sehr erfolgreich sein kann in anderen Ländern, hierher zu holen und zu schauen, wo ist denn mein Segment? Und fange an, okay, wie ist denn China aufgebaut und strukturiert? Was sind denn die großen Ziele Chinas und wie passe ich denn da rein? Wie kann ich denn davon profitieren? Und ich glaube, das ist Top-Down-Denken, ja. Das fehlt auch so ein bisschen. Und das ist ein neues Denken. Wie neu ist das, Daniel? Vor wie vielen Jahren hast du das schon gepredigt, ja? Chinesisch zu agieren als ausländische Firma. Aber jetzt kommt die Wende, wenn die chinesischen Verbraucher sagen, ich arbeite auch sehr gern bei Huawei und es muss nicht Apple sein. Und das ist alles nicht neu, aber da auch vom Denken in Entscheidungen zu kommen, die Strukturen auch entsprechend anzupassen und zu schaffen und dann zu machen und mal den Champion raushängen zu lassen, der ich ja bin, immer noch technologisch wertvoll und nützlich und gebraucht in China, dann be the Champion. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die ist nicht sehr deutsch. Und als Champion ist man auch irgendwo ein Platzhirsch und dann ist man auch solid und agil. Und das ist eben meine Devise auch schon seit einigen Jahren jetzt. Solide und agil. Beides kombiniert. Ich glaube, das schaffen wir und das können wir. Aber das ist der optimistische Teil. Die Realität erfordert es von uns, dass wir neu denken. Denn sonst wird es schwierig und schwieriger.
Willst du gleich darauf antworten, Daniel? Ja, war's gut. Ich hätte dich genau so gefragt. Du hast ja schon automatisch die Antwort geliefert. Ist ja wunderbar. Ja, Daniel, willst du noch darauf antworten oder sonst kannst du auch gerne ein bisschen überlegen, wie du möchtest.
Ja, ich bin zwar noch ein bisschen dabei, Rainers Kommentar zu verdauen, aber ich glaube, das ist in der Runde doch auch ganz gut, dass wir so ein bisschen auch die unterschiedlichen Sichtweisen haben. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, aber ich will das vielleicht nochmal kurz differenzieren. Ich sehe es natürlich auch in einigen Industrien, vielleicht auch so eine klassische Maschinenbauindustrie, dass die Chinesen mittlerweile so gut geworden sind, dass die Deutschen natürlich oder die internationalen Unternehmen natürlich sagen, oh, wir kriegen unsere Prämien nicht mehr durch im Markt. Wir haben ja mittlerweile gar keine Daseinsberechtigung mehr. Da gibt es natürlich viele, viele, viele chinesische Unternehmen. Ich glaube, bei Jan, wenn ihr so wirklich so innovative, spezialisierte Produkte habt, gibt es nach wie vor eine Daseinsberechtigung in China? Es gibt Geschäfte, aber vielleicht kann man dieses Hidden Champions, Beatrice, du hast es gesagt, wir haben darüber gesprochen, eigentlich ist dieser Begriff ja outdated. Ne? Vielleicht muss man es einfach mal hier generalisieren als Innovationsführer. Und wenn du ein Innovationsführer bist und vielleicht in den Investitionskanal, in das Made in China, was nach wie vor aus oder in der Realität sagt, wir brauchen nach wie vor ausländische Technologie, innovative Technologie. Ich glaube, dann haben wir nach wie vor auch eine gute Position in China. Dass es nicht einfach wird, das haben wir mehrmals besprochen, ja. Ich glaube, so die Stichwörter sind für mich Lokalisierung. Auch, Rainer, was du sagst im Medizinbereich. Ich habe Kunden, die müssen und werden lokalisieren. Aber das ist natürlich jetzt auch eine proaktive oder ich sag mal eine Reaktion, um auch zukünftig in China erfolgreich zu bleiben. Agilität hört sich jetzt auch ein bisschen daher geschlabbert an, aber Agilität heißt schnell auf Markt. Und ich rede nicht vom China, sondern Agilität, dass die ganze Organisation auch eine gewisse Autarkie hat, auch eine gewisse Qualifikation, auf chinesische Bedürfnisse schneller zu reagieren als 5 Schleifen über das deutsche Headquarter. Ja, ich glaube, das sind so Lokalisierung, Agilität, Autarkie, das sind so Themen, wo wir auch das China-Geschäft neu denken müssen. Wie, Jan, du hast gesagt, ich habe es schon vor vielen Jahren gesagt, es wurde immer so ein bisschen belächelt, ja, der Berger sagt, wir müssen chinesischer werden, aber genau da sind wir wieder. Aber es tut jetzt vielleicht umso mehr weh, als darüber jetzt vielleicht doch mal ernsthaft nachzudenken. Ansonsten schwimmen uns die Fälle weg. Ich habe es ja gesagt, China ist groß, aber er wartet nicht auf uns. Ne?
Ja,
das ist wobei ganz kurz, also Daseinsberechtigung haben wir auf jeden Fall. Die müssen wir uns auch weiterhin schaffen. Lokalisierung, Daniel, bin ich vollkommen bei dir, aber mit der Einschränkung, die ich in meinem Eingangsstatement gebracht habe, wir sollten weiterhin unsere Werte beibehalten. Also wir dürfen nicht ganz lokal werden mit allen negativen Auswirkungen, sondern wir sollten versuchen, soweit es geht, zu lokalisieren. Jan, jetzt kommt doch wieder der Optimist in mir durch. Vielleicht bietet eben die Krise oder die Herausforderung, sagt man ja heute, es gibt ja keine Krisen mehr, bietet die Krise eben die Möglichkeit, auch das Headquarter zu überzeugen, dass wir hier vor Ort lokaler werden müssen. Aber wie gesagt, Lokalisierung mit der Einschränkung, dass wir die Unternehmenswerte, insbesondere die Familienunternehmen, die KMUs, die wir haben, dass die beibehalten werden, bitte.
Bertex, ich habe dich vorhin unterbrochen, Entschuldigung.
Alles gut. Aber ich denke, man kann eben da auch viel nehmen. Es ist ja nicht nur quasi lokalisieren, sondern auch viel mit übernehmen. Auf der einen Seite, ja, der chinesische Markt überaltert. Das ist eine von diesen anderen Neuigkeiten oder Informationen, die gerne runtergespielt werden, dass sie ein ähnliches Problem haben wie zum Beispiel Deutschland. Aber auf der anderen Seite eben extrem nach vorwärts gerichtet ist, innovativ. Und diese Impulse kann man ja eben auch wieder mitnehmen in das europäische oder eben auch dann globale Geschäft. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der positive Aspekt, solange man natürlich gelassen wird, als ein Jan, der dann eben nicht 25.000 Schleifen in Deutschland fahren muss. Und das ist eben diese neue Agilität, die dann eben gebraucht wird, nicht mehr alles 150.000 Mal eben durchzutesten und durchzudenken, sondern auch mal machen. Und nichtsdestotrotz aber natürlich auf alle möglichen Vorgaben auch zu achten. Denn das ist etwas natürlich, was uns auch auszeichnet, dieses Grand des German Engineering. Ich glaube, das geht viel auf einen Sicherheitsaspekt zurück. Und dass es eben wichtig ist, dass die Fahrzeuge oder auch die Produkte eben auch wirklich zuverlässig sind. Aber eben diese Impulse aus China, ob das eben eine extreme Digitalität ist oder eben auch gerade etwas schneller in den Markt zu bringen, darauf das auch mitzunehmen. Ich glaube, das ist der Impuls, den man eben auch aus dem China-Geschäft, aus dem Produkte für den chinesischen Markt zu entwickeln, mitnehmen kann und sollte und sich dann eben hier auch global aufzustellen. Denn wie gesagt, es gibt natürlich nicht nur den chinesischen Markt oder den europäischen. Ja. Alle Märkte werden sich eigentlich verjüngen und da ist dann doch wiederum das, was man in China hat, gar nicht so nachteilig.
Das India ist natürlich oft ein Widerspruch drin. Da ist natürlich oft ein Widerspruch drin, Beatrix. Ich habe gesagt, die Werte beibehalten und dann agiler werden. Also du hast gesagt, konkretisiert die Werte, was jetzt Qualität betrifft. Aber ich glaube, Jan hat es gesagt, dann eben, oder Daniel, die goldene Mitte. Also versuchen, schneller zu werden, ohne eben dann die eigene Identität, was jetzt Qualitätsprüfungen betrifft, aufzugeben. Genau.
Ja, das sind aber viele Themen.
Darf ich gerade noch das
ja,
sagen?
Bitte.
Weil
darf
das ich ist mir echt ein Anliegen. Mir hängt teilweise dieses Wort China Speed sowas zum Hals raus. Ich habe so lange in China gearbeitet. Ja. Und ja, natürlich, das eine oder andere läuft dann immer. Aber es kommt eben genau auf diese Kombination drauf an. So diese die Werthaltigkeit, ja, das German Engineering, doch eben diesen Ansatz, Dinge sicher und vorsichtig zu gestalten, damit sie eben nachhaltig auch wirken können. Das mit einer etwas größeren Agilität und nicht gerade mit China Speed, weil wenn man den einmal an der Oberfläche kratzt, dann kommt da wirklich alles andere an Gold unten runter raus. Genau. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht innovativ ist, aber es ist teilweise nicht das Gold, was so schön glänzt. Nicht jetzt nachhaltig. Bin ich, rest my case.
Stichwort, ja. Gut, das sind aber viele Aspekte, die sehr zukunftsgewandt sind. Zukunft ist ja ein sagen wir mal, ein Luxusthema. Viele Unternehmen müssen erstmal Strategie aufstellen, um kurzfristige Probleme zu lösen und überhaupt immer auch zu überleben. Vorhin war ja auch schon Restrukturierung und Downsizing so ein bisschen angeschnitten. Stefan, du bist ja mit vielen Unternehmen in Kontakt. Auch in China hast du ganz frisch Unternehmen besucht. An welcher Front arbeiten die deutschen Manager gerade für den chinesischen Markt? Eher an der Zukunft, Ausrichtung oder Restrukturierung, quasi heute schlanker machen? An zwei Fronten, bekannterweise, kann man ja nicht den Krieg gewinnen. Das haben die Deutschen schon vorher versucht, früher, aber das ist schwer.
Ja, also erstmal möchte ich vielleicht noch eine optimistische, etwas fragliche oder eine etwas pessimistische Aussicht noch geben zu dem, was bisher gesagt wurde. Also nach der Umfrage der letzten Handelskammer, auf die vorher schon Bezug genommen wurde, äußern ja momentan erst 8% der deutschen Unternehmen, dass die härtesten Wettbewerber aus China kommen. Das hat mich ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Also 8 fand ich jetzt nicht so viel, muss ich sagen. Also auch wenn es erwartet wird, dass in der Zukunft mehr wird, aber fand ich 8% bisher eigentlich noch relativ wenig. Das fand ich erstaunlich, wenn das so stimmt. Was mir etwas nachdenklich stimmt, ist die gesprochene Lokalisierung, die vorangetriebene Lokalisierung. Ich glaube, seit ich vor 20 Jahren im China-Forum angefangen habe, ist es das Dauerthema. Ja, die Manager vor Ort beschweren sich, dass sie nicht genug lokalisieren können, dass sie nicht genug auf den Markt eingehen können. Und es ist bisher zumindest, ja, es ist immer noch ein großes Thema, dass dieses jetzt gelingen soll, dass die Mutterhäuser mehr loslassen, den Tochterunternehmen mehr Freiheiten gewähren, ist mir nicht ganz klar, warum das jetzt klappen soll. Ja? Also höchster Druck wächst so dermaßen, dass das gar nichts mehr geht, aber dann ist vielleicht auch schon zu spät. Und was mich nochmal ganz kurz noch negativ ein bisschen stimmt, ist, wir reden über Technologieführerschaft, die wir uns beibehalten müssen und wo wir weiterhin erfolgreich sein müssen, und über Hidden Champions. Und da sind wir natürlich auch sehr stark in unserem Gebiet wieder, ja, Automotive, Maschinenbau. Aber wenn man so denkt an die wirklichen Zukunftstechnologiefelder mit Quantencomputing, mit KI, mit Nanotechnologie und so weiter, da sehe ich unsere deutschen Firmen momentan nirgendwo in irgendeiner Reihe führend. Ja? Also wir sind immer noch bei unseren deutschen traditionellen Technologien oder Branchen, die wir haben, aber nicht bei Technologien, die in Zukunft vielleicht noch eine größere Rolle spielen, als jetzt, ob das Auto mit Elektro fährt oder mit einem Verbrenner. Und was die Strategien angeht, die ich ja so beobachten kann, ist es tatsächlich schon ein bisschen zwei Fronten, was ich miterlebe. Ja? Also dieses China Plus One spielt schon doch durchaus eine Rolle bei vielen Unternehmen, die jetzt sagen, okay, ich mache jetzt ein zweites Standbein in Vietnam oder Indien auf. Das merken wir schon auch, dass es diese Tendenzen gibt, auch beim Mittelstand, die sehr wohl darüber nachdenken, nicht mehr alle Eier in einen Korb zu legen, aber natürlich trotzdem dem chinesischen Markt treu bleiben. Ja, also ich kenne kaum Firmen, die über halbwegs zukunftsträchtige Technologien verfügen, die jetzt China den Rücken kehren würden. Ja, also das ist mir eigentlich wirklich nicht bekannt. Das sind wirklich Firmen eher, deren Technologie eigentlich schon vor Covid nicht mehr auf dem Stand war, wo sie in China wettbewerbsfähig waren und sich jetzt zurückziehen. Also von daher sehe ich schon ein bisschen diese zwei Fronten, und das ist ja letztendlich auch das, was politisch gewollt ist, ja, dieses nicht mehr alle Eier in einen Korb legen.
Dankeschön, und nach der Pause gehen wir auf die Wortmeldung aus dem Publikum.
Werbung. Hannover Impuls GmbH ist Standort-Promotions-Agentur für die Stadt und Region Hannover. Mit HIPS, Hannover International Business Services, bietet das Hannover Impuls-Team ausländischen Investoren bei ihrer Expansion nach Europa Informationen und Gründungsdienstleistungen an. Kontaktieren Sie bei Bedarf China Team GmbH oder scannen Sie die QR-Code von Hannover Impuls. Ende der Werbung. Wir bedanken uns bei den Sponsoren, sodass wir uns auf die Inhalte der Webinare konzentrieren können.
Ja, wir haben die Wortmeldung von Herrn Thorsten Matusche. Thorsten, grüß dich. Ich würde die Frage gerne an Daniel, an dich weiterleiten. Und wir haben noch einen anderen Spieler, der gar nicht jetzt in dem Feld ist, ne? Das ist der Amerika oder beziehungsweise die Wiederwahl von dem amerikanischen Präsident Donald Trump. Wie siehst du die Auswirkung dieses Geschehens auf das China-Geschäft von deutschen Unternehmen?
Das ist natürlich jetzt eine umfangreiche Frage. Ich versuche es mal wirklich ganz einfach zu machen. Erstens, das negative China-Sentiment aus den USA heraus gibt es ja nicht erst seit Trump. Das kommt schon, ist natürlich auch während der Biden-Administration schon. Also ganz klar hier auch China zu versuchen, natürlich im Wachstum, im internationalen Kontext zu beeinflussen, zu reduzieren. Das ist nicht erst seit November, ist nicht erst seit November der Fall. Aber da die meisten Unternehmen, die ich kenne, haben schon dran gearbeitet. Was heißt das? Stärkere Regionalisierung, Lokalisierung, also das ganze Thema Abhängigkeit von USA als Import-Exportmarkt aus China heraus zum Minimum reduzieren. Viele Unternehmen, wie gesagt, haben schon dran gearbeitet. Ich sehe vielleicht noch ein Shift der Investitionsbereitschaft weiter von China weg, mehr in Richtung USA, weil die Unternehmen müssen dort auch lokalisieren. Das hat der Trump sich auf die Fahne geschrieben und da wird er auch die Unternehmen dann einholen. Jetzt, wenn ich jetzt mal wirklich den Teufel an die Wand male, Worst Case, kann das aber nicht beeinflussen, wie realistisch das ist. Wenn der Trump jetzt sagt, hört mal zu, liebe deutsche Unternehmen, entscheidet euch entweder China oder USA, dann haben wir natürlich eine ganz andere Ausgangssituation. Wie gesagt, das ist jetzt viel Schwarzmalerei dabei. Vielleicht mal als das eine Extrem, das ich nicht sehe, aber so in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Aber dass sich jetzt seit November oder jetzt im Januar grundlegend was ändert, das sehe ich jetzt so in der Schärfe nicht.
Eine Folgefrage auch aus dem Publikum von Axel Schlöter. Es geht darum, sind deutsche Unternehmen bereit, chinesische Unternehmen bei der Globalisierung zu unterstützen? Sieht man da drin auch eine Chance oder sieht man chinesische Unternehmen mehr oder minder nur als Gegner? Wer möchte diese Frage antworten? Wenn nicht, dann richte ich die Frage erstmal an Jan.
Vielen Dank.
Spontanität.
Das ist eher eigentlich für Beratungsfirmen sicherlich ein interessantes Feld. Ja? Also für uns jetzt als Produktionsfirma, ich bringe also keine chinesischen Kunden, Lieferanten oder Konkurrenten nach Deutschland. Also das werde ich nicht tun. Also vielleicht eher Beratungsthema.
Eine klare Positionierung, kein Problem. Und ich glaube, Beatrice, du möchtest was dazu sagen.
Das ist gerade, ich meine, ist natürlich mein Feld, die Automobilindustrie ist aber hier natürlich sehr weit entwickelt. Also das interessiert schon gerade die chinesischen Hersteller, die eben jetzt auch aufgrund der Zolldiskussion, aber natürlich auch schon vorher, ich meine, die haben sich natürlich auch schon mit dem Gang oder mit der Entscheidung nach Europa oder vielleicht dann irgendwann mal nach Amerika zu gehen, also USA, damit auseinandergesetzt, wie sie auch quasi ihre Zuliefererketten darstellen können. Ja, natürlich viel nehmen sie ihre eigenen Zulieferer aus China mit. Aber wie ich eben schon selbst gesagt habe, auch innerhalb dieser Zuliefererketten gibt es viele europäische, amerikanische Unternehmen. Und insofern, denke ich mal, ist das eben auch durchaus ein Thema, ob das jetzt in Europa die Ansiedlung ist oder in einem anderen Land, da ist dann teilweise die Unterstützung da. Denn auf diese Weise möchte man natürlich diese sehr, sagen wir mal, hoffnungsvollen Kandidaten nicht verlieren. Ob das jetzt ein wirklich zukunftsversprechendes Unternehmen ist oder ein etwas größeres, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, weil ich denke, sehr viele dieser chinesischen Marken sind bald auch schon wieder dem Untergang geweiht. Aber die ganz Großen werden dann natürlich überleben und da ist man als Zulieferer natürlich mit dabei. Und wenn ich vielleicht noch ganz kurz zu der ersten Frage Richtung Amerika gehen darf, wie gesagt, wie Jan jetzt schon sagte, ist es ja nicht erst ein Trump-Gedanke. Gerade zum Beispiel die 100% Strafzölle, die im September dann scharf geschaltet worden sind, sind ja eben durch die Biden Harris Administration dann eben auch vorangesetzt worden. Auch unter dieser Administration auch der Gedanke, dass die Zulieferer aus China oder Teile hier eigentlich restriktiv gehandhabt werden sollen. Das ist die eine Variante. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wagt man schon den Weitblick einer Administration Trump wirklich in Frage zu stellen? Wir wissen, dass er sehr populistisch agiert und natürlich damit spielt, dass die große amerikanische Bevölkerung gar nicht weiß, dass zum Beispiel alle deutschen Unternehmen in Amerika schon eben produzieren, also gerade die Automobilhersteller. Oder aber auf der anderen Seite, wenn er jetzt sagt, er möchte Zölle auferlegen auf Lieferungen aus Kanada oder aus Mexiko, also ehemals NAFTA, heute USMCA, diese Freihandelszone, dass ihm vielleicht gar nicht so bewusst ist, wie gesagt, populistisch natürlich vorangetrieben, dass zum Beispiel GM und Ford sehr viele ihrer Modelle, die in China, in USA verkauft werden, in Mexiko produzieren lassen oder eben Magna, einer der größten Automobilzulieferer der Welt, eigentlich ein kanadisches Unternehmen ist und so viel ist. Also ich glaube, da fließt noch einiges an Diskussion hinunter, den Hudson River oder was auch immer hinunter, bis das eigentlich wirklich so kommt. Aber man muss sich darauf einstellen, dass auf jeden Fall, dass hier ein großes Spannungsfeld besteht.
Ich hätte ohnehin Stefan gebeten, nochmal dazu was zu sagen. Stefan, bitte.
Also ich würde gerne zur zweiten Frage nochmal ganz kurz Stellung nehmen mit den chinesischen Unternehmen hier in Deutschland, weil ich das total interessant finde. Ich habe den Eindruck, die machen genau die gleichen Fehler wie die deutschen Firmen vor 20 Jahren, als sie nach China gegangen sind. Ja, null Beschäftigung mit der Kultur, mit der Arbeitskultur. Wir gehen rein mit unserem deutschen Mindset und versuchen da unsere Produkte abzusetzen. Also das beste Beispiel ist der Great Wall Motor. Während Corona hier in München gegründet, letztes Jahr die Niederlassung geschlossen. Die Mitarbeiter, die Deutschen, selbst die Chinesischen sind mit fliehenden Fahnen davongelaufen. Team-Meetings am Wochenende und so weiter. Auch ein mittelständisches Unternehmen aus der Elektronikindustrie, hier bei uns ein chinesisches Unternehmen, hat jetzt kürzlich der deutsche Geschäftsführer gekündigt. Als ich ihn gefragt habe, warum, hat er gemeint, naja, ich hatte zwei Fronten zu bekämpfen. Zum einen hier den Markt erobern, aber zum anderen mein Mutterhaus irgendwie davon zu überzeugen, dass ich das richtig mache hier. Weil die natürlich nur sagen, wir wollen innerhalb von einem Monat Millionen von Produkten verkaufen. Das muss da irgendwie gehen hier in Europa. Also null Verständnis, null Kenntnis des Marktes. Von daher glaube ich, werden die auch noch einige Lehrjahre vor sich haben, die chinesischen Unternehmen hier.
Wunderbar. Die letzte Frage heute möchte ich gerne an Rainer stellen. Blicken wieder auf die deutsche Unternehmen. Rainer, du hast ja nach wie vor berichtet, es gibt weitere Investitionen aus Deutschland in China. Was sind das für Projekte? Welche Art von Unternehmen machen jetzt noch die Strategie, setzen sie jetzt gerade die Strategie um Investitionen nach China?
Naja, also die Beatrix hat es ja vorhin schon erwähnt, neue Industrien, beziehungsweise Industrien, die eben jetzt ihre Chance sehen, für die es in der Vergangenheit nicht notwendig war. Vielleicht wurden sie gefragt, aber der Druck war noch nicht so groß. Die kommen jetzt in der Tat nach China, gründen vor Ort Laboratorien, gründen vor Ort Servicegesellschaften, um näher am Markt zu sein. Das ist ja auch eine Form von Lokalisierung. Da ist der Druck noch nicht so groß, dass sie hier assemblieren oder produzieren müssen, sondern sie wollen einfach näher am Kunden sein. Ne? Das sind nicht die klassischen Industrien, wie wir die ganze Zeit besprochen haben, nicht Maschinenbau, nicht Automotive, sondern alles andere. Was dann eine eher pessimistische Frage betraf hinsichtlich der deutschen Unternehmen in den Industrien Quantencomputing etc. etc. Ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm, aber wir spielen halt im Moment nur im Mittelfeld, weil wir unsere PS, um bei der Automotive-Industrie zu bleiben, nicht auf die Straße bekommen, sind in der Forschung sehr stark, aber kriegen es nicht in die industrielle Anwendung. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir auch wieder weit vorne. Aber aufgrund der politischen Diskussion, geopolitischen Diskussion, sind das natürlich keine Industrien, die hier nach China kommen.
Ich glaube, wir haben heute doch ein bisschen die Stimmung ins Positive gelenkt. Und jedes Jahr ist ja Weihnachten. Wir haben die Weihnachtsausgabe. Jedes Jahr ist auch jeder Webinar. Nächstes Jahr hoffe ich, dass Sie auch uns treu bleiben. Wir berichten nach wie vor über die Themen, die deutsche KMU sich interessieren. China-Strategie, Vertrieb und Marketing, Team und Organisation, Prozess und IT. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen und bis dahin wünsche ich eine gute Zeit.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Und
guten
Tag,
Frohe
Weihnachten.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.